SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Nach der Entgleisung eines ICE in Basel, unser Korrespondent hat die neuesten Informationen zum Zugunfall. Los geht der Abstimmungskampf zum AHV-Steuerpaket.
Diese Vorlage ist ein echter Kompromiss zwischen verschiedenen Anliegen, der am Schluss allen zugutekommt. Ein Nein ist mit Sicherheit die schlechtere Lösung, weil alles, was kommt, wäre schlechter.
Gleich zwei Bundesräte kämpfen für die Reform, aber auch der Widerstand ist breit. Pro und Contra kompakt bei uns. Und von der Buchdruckerei zum börsenkotierten Unternehmen oder ein halbes Jahrhundert Orell Füssli. Wir zeigen auf, wie schwierig das Geschäft mit dem Buch geworden ist und reden über 500 Jahre Orell Füssli im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Ein Intercity-Zug der Deutschen Bahn ist am Abend in Basel entgleist. Rund 240 Personen waren im Zug, der von Berlin nach Interlaken unterwegs war. Verletzt wurde laut SBB niemand. Die Feuerwehr musste die Passagiere aus dem Zug evakuieren. Die Strecke zwischen Badischer Bahnhof und Bahnhof SBB ist unterbrochen. Patrick Künzle, am Vormittag hat die SBB informiert. Weiß man schon, warum der Zug entgleist ist?
Nein, ein Sprecher der SBB hat vor etwa einer Stunde vor Ort gesagt, der Grund für die Entgleisung sei noch nicht bekannt. Ich kann Ihnen nur schildern, wie es vor Ort aussieht. Bei der Unfallstelle handelt es sich um eine gerade Strecke mit zwei Gleisen. Die Lokomotive des Zuges befand sich nach dem Unfall auf dem rechten Gleis. Der erste Wagen hinter der Lokomotive stand quer und die restlichen Wagen befanden sich auf dem linken Gleis.
In den letzten zwei Jahren sind auf dem Schweizer Schienennetz drei Züge entgleist, beim Bahnhof Luzern zum Beispiel. Die genaue Ursache konnte ja in Luzern nicht geklärt werden. Die SBB hat aber die Weichen ersetzt. Sind Weichen beim neuesten Unfall ebenfalls ein Thema?
Auch hier gilt, die SBB äußern sich derzeit noch nicht dazu. Aber ich habe vorhin ja geschildert, dass die Lokomotive nach dem Unfall nicht auf dem gleichen Gleis war wie die Waggons dahinter. Der Zug war also zweigleisig unterwegs. Und da liegt die Vermutung nahe, dass es ein Problem mit einer Weiche gegeben hat. Aber wie gesagt, offiziell gibt es dazu noch keine Erkenntnisse.
Im Moment wird der entgleiste Zug geborgen. Wie gehen diese Arbeiten voran?
Bis wann der Zug abtransportiert ist, das ist noch unklar. Die SBB gehen aber davon aus, dass die Strecke zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof in Basel noch bis morgen unterbrochen ist.
Welche Auswirkungen hat der Streckenunterbruch? Gibt es da Probleme, zum Beispiel im Güterverkehr?
Nein, auf den Güterverkehr hat der Unterbruch keine Auswirkungen. Der Güterverkehr fährt in Basel nämlich über eine andere Strecke. Auswirkungen hat der Streckenunterbruch auf den Personenverkehr. Das heisst, Reisende, die vom Badischen Bahnhof zum Bahnhof SBB gelangen wollen, müssen in Basel aufs Tram umsteigen. Die SBB prüft derzeit aber, ob der internationale Personenverkehr die Unfallstelle bald auf der Güterverkehrsstrecke umfahren kann.
Danke, Patrick Künzle, direkt aus Basel. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Thomas Fuchs.
In Großbritannien haben 7 Parlamentarier ihren Austritt aus der Labour-Partei bekannt gegeben, aus Protest gegen den Führungsstil von Parteichef Jeremy Corbyn. Sie kritisieren vor allem den Brexit-Kurs und den Umgang mit antisemitischen Tendenzen in der größten Oppositionspartei. Unter den Austretenden ist Chuka Umunna, der in der Labour-Partei als Jungstar galt und eine Gruppe anführte, die eine zweite Brexit-Abstimmung fordert. Die 7 Parlamentarierinnen und Parlamentarier schließen sich in einer unabhängigen Gruppierung zusammen. Zwischen Polen und Israel ist ein Streit um Aussagen zum Zweiten Weltkrieg eskaliert. Der neu ernannte israelische Außenminister, Israel Katz, hatte im Fernsehen gesagt, es habe im Zweiten Weltkrieg viele Polen gegeben, die mit den Nazis zusammengearbeitet hätten. Zudem zitierte er eine Aussage des früheren israelischen Regierungschefs Itzhak Shamir, wonach die Polen Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen hätten. Wegen dieser Aussagen sagt nun Polen seine Teilnahme am sogenannten Visegrad-Gipfel von osteuropäischen Staaten in Israel ab. In Polen ist es gesetzlich verboten, dem Land eine Mitverantwortung für Nazi-Verbrechen zuzuschreiben. Im deutschen Bundesland Sachsen hat ein Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petri begonnen. Petri ist wegen Meineides angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, im November 2015 vor einem Parlamentsausschuss falsch ausgesagt zu haben. Es ging um ein Darlehen zur Finanzierung des AfD-Wahlkampfes. Petri sprach im Vorfeld des Prozesses von einem Irrtum. Die 43-Jährige war damals eine der führenden Personen der Alternative für Deutschland. Ende 2017 trat Petri aus der Partei aus und sitzt seither als fraktionslose Abgeordnete im deutschen Parlament. Saudi-Arabien will offenbar über 2000 pakistanische Gefangene aus den Gefängnissen entlassen. Der pakistanische Informationsminister schrieb auf Twitter, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Pakistans Ministerpräsident Imran Khan hätten sich auf die Freilassung geeinigt. Kronprinz bin Salman ist zurzeit in Islamabad zu Besuch. Wie gestern bekannt wurde, will Saudi-Arabien in Pakistan rund 20 Milliarden US-Dollar investieren. Strom aus Kohlekraftwerken treibt die Klimaerwärmung voran und schadet vielen Menschen weltweit. Zu diesem Schluss kommen Forschende der ETH Zürich, die knapp 8000 Kohlekraftwerke weltweit analysiert haben. Dabei gäbe es große Unterschiede. Die wohlhabenden Länder in Europa etwa importierten hochqualitative Kohle, die weniger gesundheitsschädlich sei. Ärmeren Ländern wie Kolumbien, Indonesien oder Südafrika bleibe vor allem niedrigqualitative Kohle, die noch dazu in veralteten Kraftwerken ohne moderne Filter verbrannt werde. Die weltweit schädlichsten Kohlekraftwerke stehen laut den ETH-Forschern in Indien. Der Rückversicherer Swiss Re hat wie angekündigt Aktien im Wert von 1 Milliarde Franken zurückgekauft. Die rund 11 Millionen Papiere seien im Schnitt zu gut 89 Franken je Titel erworben worden, teilte Swiss Re mit. An der Börse waren die Aktien teurer. Swiss Re hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrmals eigene Aktien gekauft, etwa in derselben Größenordnung. Mit den Rückkäufen wird überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgeführt. Das Wetter? Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Auch morgen ist es meist sonnig. Im Mittelland hat es am Morgen stellenweise Nebel und tagsüber ziehen aus Nordwesten ein paar Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 10 bis lokal 15 Grad, im Süden bei 16 Grad.
Es ist ein spezielles Päcklein. Steuern für Unternehmen senken einerseits, der AHV Geld geben andererseits. Das ist die Steuerreform und AHV-Vorlage, die im Mai zur Abstimmung kommt. Der Abstimmungskampf ist eröffnet. Der Bundesrat will die Reform, um die Steuerprivilegien für internationale Konzerne abzuschaffen. Aber es regt sich Widerstand. Priscilla Imboden.
Die Reform sei dringlich, wirksam und sinnvoll. Mit dieser Aussage bekunden die Bundesräte Ueli Maurer und Alain Berset Seite an Seite ihre Unterstützung für die Steuer- und AHV-Vorlage. Finanzminister Ueli Maurer erklärt.
Wir brauchen Rechtssicherheit bei der Unternehmensbesteuerung. Das sichert uns Arbeitsplätze, das sichert unseren Wohlstand. Und auf der anderen Seite brauchen wir sichere AHV-Renten, weil Leute wollen, dass sie im Alter diese Rente erhalten. Und mit dieser Finanzierung leisten wir einen wichtigen Beitrag.
Nur genau diese Verknüpfung wird von einem rechten Komitee, getragen von Jungfreisinnigen und Jung-SVP, also aus den Reihen von Maurers Partei, bekämpft. Es sei undemokratisch, zwei sachfremde Geschäfte miteinander zu verbinden, lautet ihr Argument. Damit habe das Stimmvolk gar keine echte Wahl. Und die AHV werde auch nicht richtig reformiert. Dazu sagt Bundesrat Maurer:
Diese Vorlage ist ein echter Kompromiss zwischen verschiedenen Anliegen, der am Schluss allen zugutekommt. Ein Nein ist mit Sicherheit die schlechtere Lösung, weil alles, was kommt, wäre schlechter.
Ähnlich argumentiert Sozialminister Alain Berset. Auch ihm bläst Gegenwind aus den eigenen Reihen entgegen. Ein linkes Komitee von Grünen, einzelnen Gewerkschaften, den Jungsozialisten und den SP-Frauen bekämpft die Reform. Sie hätten auch ein Interesse daran, dass die Schweiz die Steuergeschenke an internationale Konzerne abschaffe, argumentiert Berset.
Es ist nicht nur in der Schweiz notwendig, aber auch international gesehen notwendig, weil es ist wirklich nicht mehr akzeptiert, dass wir so ein bisschen als Trittbrettfahrer der internationalen Wirtschaft da gelten in der Schweiz. Das geht nicht mehr und das ist auch, glaube ich, links sehr weit akzeptiert.
Der Bundesrat plante ursprünglich eine reine Steuerreform. Die Idee, sozusagen als Ausgleich noch Geld für die AHV zur Verfügung zu stellen, stammt aus dem Ständerat. Er befürchtete, dass die Vorlage sonst wie bereits vor 2 Jahren Schiffbruch erleiden würde. Alain Berset, wie auch seine Partei, die SP, setzt sich für diesen Kompromiss ein und lobt ihn als Beispiel der funktionierenden schweizerischen Politkultur.
Diese Fähigkeit, Kompromisse zu machen, hat wirklich unser Erfolg gemacht in der Schweiz. Das müssen wir nicht verlieren.
Damit vermag der Bundesrat aber Regula Ritz, die Präsidentin der Grünen Partei, nicht zu überzeugen. Dies, obwohl auch sie es begrüßt, dass die Schweiz die steuerlichen Sonderregime für internationale Konzerne abschaffen möchte. Doch der Preis, nämlich Steuerausfälle von geschätzt 2 Milliarden Franken für die öffentliche Hand, sei zu hoch. Deswegen habe die Bevölkerung die letzte Steuerreform 2017 an der Urne verworfen, sagt Ritz. Wohin das führe, zeige die Erfahrung in Tiefsteuerkantonen.
Es wird versucht, Schulgelder einzuführen, es wird bei der Spitex massiv gespart, beim öffentlichen Verkehr, also der ganze Service Public kommt unter Druck. Und das ist ja das, was die Schweiz ausmacht, die Lebensqualität, aber auch die Wirtschaftsstandortqualität in der Schweiz. Und deshalb brauchen wir eine Lösung, die nicht zu zusätzlichen Steuerausfällen führt.
Der Bundesrat vermag mit seinem heutigen Auftritt auch die bürgerlichen Gegner nicht zu überzeugen. Nicola Rimoldi von den Jungfreisinnigen des Kantons Luzern ist Co-Präsident des bürgerlichen Komitees gegen die Reform. Er bleibt standfest.
Die Verknüpfung zweier sachfremden Vorlagen ist ein Affront gegen die direkte Demokratie. Das ist unsauber, das ist eine Erpressung des Stimmvolkes. Da machen wir nicht mit.
Die Unternehmenssteuer- und AHV-Reform ist eine Zitterpartie. Vorlagen, die von links und von rechts bekämpft werden, haben es oft schwer. Prognosen über die Erfolgschancen der Steuer-AHV-Reform sind aus heutiger Sicht gewagt.
Minuten vor 1 Uhr ein Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Heiße Eisen IS-Kämpfer. Die USA verlangen von Europa, IS-Gefangene zurückzunehmen. Aber niemand will so recht. Wir schauen das Problem gleich aus Sicht von Großbritannien und Frankreich an. Und kurz vor 1, alle wollen von der Klimadebatte profitieren.
Das hoffen wir natürlich sehr, dass wir diesen Schwung aufgreifen können und dass sich das bei den Wahlen dann auch umsetzt.
Die Grünen des Kantons Zürich natürlich, aber auch die Bürgerlichen setzen sich auf die kantonalen Wahlen hin in den Klimazug und sagen schon mal Ja zum Kurs von FDP-Präsidentin Gössi. Europa soll mehr Verantwortung übernehmen für ihre IS-Kämpfer, sagt US-Präsident Donald Trump. Er verlangt von den europäischen Ländern, mehr als 800 in Syrien gefangene Kämpfer zurückzunehmen und droht, die Dschihadisten sonst freizulassen. Europa reagiert zurückhaltend bis ablehnend. Wir schauen 2 Länder genauer an, Frankreich und Großbritannien. In Großbritannien wird derzeit über die Rückkehr einer 19-Jährigen diskutiert. Die junge Britin hatte sich 2015 dem IS angeschlossen. In diesen Tagen hat sie in Syrien ein Kind geboren und möchte mit diesem nach Großbritannien zurück. Martin Aliot, die britische Regierung will die junge Frau aber nicht zurücknehmen. Warum?
Die Regierung spricht nicht zum ersten Mal nicht mit einer Stimme. Innenminister Sajid Javid, der sichtlich auch an seiner eigenen Karriere bastelt, gab sich übers Wochenende abweisend und drohte mit strafrechtlichen Schritten, wobei nicht einmal klar ist, ob sich die junge Frau ein Delikt hat zu Schulden kommen lassen. Andere Kabinettsmitglieder sind offener und verweisen auf die humanitären Werte des britischen Staates.
Wie sieht es denn rechtlich aus? Kann Großbritannien sich weigern, Briten, die sich dem IS angeschlossen haben, nicht zurückzunehmen?
Nicht wirklich. Vor allem, wenn es sich um die einzige Staatsbürgerschaft handelt, dann kann die Rückkehr rechtlich nicht verweigert werden, denn das Völkerrecht verbietet es eigentlich, jemanden staatenlos zu machen. Es gibt aber neue Gesetze, die dem Staat erlauben, die britische Staatsbürgerschaft abzuerkennen, sofern ein zweites Bürgerrecht vorhanden ist, und das ist auch schon geschehen. Dann kann die Rückkehr verhindert werden.
Der britische Geheimdienst geht offenbar von einer großen Zahl von IS-Sympathisanten im Land aus. Was weiß man über die Zahl der Briten, die sich in Syrien oder im Irak dem IS angeschlossen haben?
Sind natürlich nur Schätzungen, Frau Kramer, aber die Zahl von rund 1'000 geistert durch den Blätterwald. Das ist über die Jahre zusammengerechnet. Viele von ihnen sind umgekommen in den diversen Konflikten. Andere sind mittlerweile über die ganze Welt verstreut. Aber es gibt natürlich Rückkehrer. Einige sind bereits verurteilt worden zu Haftstrafen. Andere warten in Untersuchungshaft auf Prozesse. Die Höchststrafe liegt gemäß neueren Gesetzen bei maximal 10 Jahren.
Und gibt es auch ein Resozialisierungsprogramm für solche Dschihadisten, für solche Rückkehrer?
Das gibt es. Das nennt sich Prevent. Ist nicht nur für heimkehrende Dschihadisten gedacht, sondern für radikalisierte Jugendliche in Großbritannien insgesamt. Aber das Programm, das es seit einigen Jahren gibt, hat einen sehr zweifelhaften Ruf. Auch gemäßigte oder unpolitische Muslime in Großbritannien kritisieren dieses Programm ziemlich scharf. Sie sehen darin ein staatliches Überwachungsprogramm unter der Voraussetzung eines Generalverdachts gegen alle Muslime, was natürlich der gesellschaftlichen Integration nicht gerade förderlich ist.
Nicht nur Großbritannien, auch Frankreich tut sich schwer mit Dschihadisten. Auch Frankreich hat laut Agenturmeldungen gesagt, man wolle nicht auf Trumps Forderung reagieren. Allerdings hatte sich Frankreich im Januar bereit erklärt, IS-Kämpfer zurückzunehmen. Rudolf Palmer in Paris. Wie genau steht denn nun Frankreich zu seinen IS-Kämpfern?
Unter dem Druck von Präsident Trump wird Frankreich am Ende nichts anderes übrig bleiben, als ca. 150 Landsleute zurückzunehmen aus dem Dschihad. Es handelt sich um etwa 80 Erwachsene und 50 Kinder. Die Priorität ist es natürlich zu vermeiden, dass diese Leute in der Region im Irak und in Syrien untertauchen und dann eines Tages zurückkommen, unbemerkt, und in Frankreich eine terroristische Bedrohung darstellen. Ursprünglich aber hätte es die französische Staatsführung vorgezogen, dass die jetzt gefangenen Dschihadisten vor Ort, das heißt im Irak und in Syrien, verurteilt würden. Im Fall von Syrien stellt das hingegen ein echtes juristisches Problem dar, denn nur ein völkerrechtlich anerkannter Staat kann Leute ausliefern. Die Kurden aber haben bekanntlich immer noch keinen eigenen Staat. Und eine andere Gefahr, eine andere Gefahr ist, dass diese Leute in die Hände des Regimes von Bashar al-Assad fallen und dann zu einem Pressionsmittel werden könnten.
Und wenn nun Dschihadisten nach Frankreich zurückkehren, was dann?
Frankreich macht da einen klaren Unterschied zwischen IS-Kämpfern und ihren aktiven Helfern und Familienangehörigen. Minderjährige sollen heimkehren dürfen, je nach Bedingungen und konkreten Fällen auch mit ihren Müttern. Die eigentlichen Dschihadisten aber sollen bei der Heimkehr vor Gericht gestellt werden. Und zuerst kommen sie dann in der Regel vor eine Expertenkommission, die ihre Gefährlichkeit beurteilen muss. Und sie werden dann in speziellen Abteilungen inhaftiert. Es gibt im Moment 2 solche Gefängnisse. Denn es soll natürlich vermieden werden, dass sie in diesen Haftanstalten andere bekehren und radikalisieren. Offiziell stellt die Zahl von etwa 50 zusätzlichen IS-Kämpfern, die jetzt nach Frankreich kommen sollen,
kein logistisches Problem da.
Eben, Sie haben es erwähnt, die Gefängnisse, da soll es spezielle Abteilungen geben, denn gerade die Gefängnisse gelten ja in Frankreich als Ort, wo potenzielle Dschihadisten erst recht radikalisiert werden.
Das weiß man aus der Vergangenheit. Man kann zum Beispiel die Attentäter wie die Brüder Kouachi erwähnen, die im Jahr 2015 das Attentat gegen Charlie Hebdo verübt hatten. Sie hatten in Gefängnissen Bekanntschaft mit radikalen Islamisten gemacht. Heute hat es rund 500 Personen in Frankreich in Haftanstalten, die wegen islamistischen Attentaten oder wegen Dschihadismus inhaftiert sind. Rund 1500 in den Gefängnissen gelten aber als radikalisiert. Es gibt dann auch Programme zur Resozialisierung, zur Entradikalisierung. Ihr Erfolg ist umstritten und es ist vielleicht noch ein bisschen früh, da wirklich eine seriöse Bilanz zu ziehen. Ein Problem, das sich dabei stellt, ist der Mangel an ausgebildeten muslimischen Seelsorgern in den Gefängnissen. Denn aufgrund der Trennung von Religion und Staat in Frankreich dürfen die Behörden nicht selber solche Imame ausbilden. Ein anderes Problem: Was soll mit den radikalen Islamisten und Dschihad-Sympathisanten geschehen, die nach der Verbüßung ihrer Strafe aus dem Gefängnis entlassen werden? Das wirft Fragen auf und es gibt auch zum Teil sehr radikale Ideen. So hat beispielsweise der Rechtsaußenpolitiker Nicolas Dupont-Aignan vorgeschlagen, diese Leute kurzerhand auf die Kerguelen-Inseln zu verbannen. Das ist wahrscheinlich weder sehr realistisch noch moralisch vertretbar.
Danke für diese Einschätzung, Rudolf Balmer in Paris, und danke auch an Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Alles begann mit dem deutschen Buchdrucker Christoph Froschauer. Vor 500 Jahren bekam er das Bürgerrecht der Stadt Zürich, gründete die erste Buchdruckerei der Stadt und druckte unter anderem die Zwingli-Bibel. Aus der Buchdruckerei ist das börsenkotierte Unternehmen Orell Füssli hervorgegangen. Es druckt die Banknoten der Nationalbank und ist der größte Buchhändler der Schweiz. Aber das Unternehmen kämpft mit vielen Problemen. Ein Großaktionär fordert gar eine Aufspaltung. Maren Peters berichtet.
Vorstandschef Martin Beule findet, dass sich Orell Füssli im 500. Jahr seines Bestehens nicht verstecken muss.
Wir haben in den letzten Jahren sämtliche unserer Aktivitäten auf Vordermann gebracht, haben eigentlich in allen Divisionen Fortschritte gemacht.
Die Sicherheitsprobleme beim Druck neuer Banknoten habe man inzwischen im Griff. Der Buchhandel stehe trotz Internetkonkurrenz solide da und auch die deutsche Tochter Zeiser, spezialisiert auf die Nummerierung von Banknoten und Pässen, sei nach jahrelangen Problemen wieder auf Kurs. Allerdings hat die Sanierung Millionen gekostet. Großaktionär Gregor Greber, Chef der Investmentgesellschaft Verizon, findet nicht, dass alles gut ist bei Orell Füssli. Er verweist auf den niedrigen Aktienkurs.
Die Aktienkursentwicklung der letzten 20 Jahre ist ein Trauerspiel. Die Schweizer Börse hat über 500% zugelegt und die Aktie Orell Füssli stagniert auf diesem 20-Jahres-tiefsten Niveau.
Dafür gäbe es viele Gründe, sagt Greber, der knapp 10% der Aktien hält und damit einer der Großinvestoren ist.
Es ist eine fehlende Strategie, keine überzeugende Investitionskultur, eine doch recht schwache Unternehmensführung und auch die ungenügende Kapitalmarktkommunikation mit diesen vier Divisionen, die alle unter einem Dach nicht wirklich zusammenpassen.
Die vier Divisionen neben dem klassischen Buchdruck im eigenen Verlag sind das die Buchhandelssparte, das Geschäft mit der Nummerierung von Banknoten und der Sicherheitsdruck von Schweizer Banknoten zum Beispiel. Die Schweizer Nationalbank hält als wichtigster Anteilseigner gut ein Drittel der Aktien. Der kritische Investor Gregor Greber findet allerdings, dass sich zu viele Sparten unter dem Orell-Füssli-Dach tummeln. Einzeln seien sie durchaus wertvoll, zusammen aber schwierig zu managen. Weil eine klare Ausrichtung fehle, habe sich das Unternehmen bei den Investitionen verzettelt, wie man auch am niedrigen Aktienkurs ablesen könne. Gräber fordert daher, das Unternehmen aufzuspalten.
Die einzelnen Unternehmensteile haben deutlich mehr Wert als das, was heute die Börse reflektiert.
Den Buchhandel könne man in eine Stiftung einbringen und den Druck von Banknoten solle die Nationalbank doch besser selbst übernehmen. Sie könne das besser und billiger. Ohnehin sei die Rolle der Nationalbank im Unternehmen schwierig, meint Gräber. Sie sei gleichzeitig größter Investor, größter Abnehmer der Banknoten und liefere sogar noch das Papier für den Druck. Die Nationalbank wollte sich auf Anfrage weder zur eigenen Rolle noch zu einer möglichen Aufspaltung von Orell Füßli äußern. Unternehmenschef Martin Beule hat nach eigener Aussage bisher keine Signale empfangen, dass die Nationalbank aussteigen oder zumindest den Banknotendruck künftig in Eigenregie durchführen will. Von einer Aufspaltung des Unternehmens will Beule nichts wissen. Orell Füßli versuche nicht kurzfristig den Aktienkurs nach oben zu treiben, sondern sei langfristig orientiert.
Und das heißt in erster Linie, das wirtschaftliche Gelingen unserer einzelnen Divisionen sicherzustellen und daran zu arbeiten, wie wir die vorhandenen Kräfte im Unternehmen in die Zukunft nutzen können.
Und doch scheint es im Unternehmen Zweifel an diesem Kurs zu geben. Orell Füßli will nach den Turbulenzen der letzten Jahre demnächst eine neue Strategie vorlegen. Unternehmenschef Martin Beule wird dann nicht mehr dabei sein. Er scheidet Ende September aus. Aus persönlichen Gründen, wie es offiziell heißt. Die neue Strategie werden andere festlegen.
Maren Peters. Die lange Geschichte von Orell Füßli ist dann Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Ja, da haben sich wohl nicht nur Freisinnige die Augen gerieben. Ausgerechnet die Präsidentin jener Partei, die im Dezember mitgeholfen hatte, die CO2-Vorlage zu versenken. Ausgerechnet FDP-Präsidentin Petra Gössi kündigte am Samstag in einem Zeitungsinterview eine klimapolitische Kehrtwende an. Ja zu einem Inlandsziel, ja zu einer Flugticketabgabe. Gössi will die FDP-Basis über diesen neuen FDP-Kurs abstimmen lassen. Aus dem Kanton Zürich bekommt Gössi schon mal Unterstützung. Und Zürich ist wichtig, schließlich hat der Freisinn dort eine lange staatstragende Tradition. Der Zürcher Kantonalpräsident Hans-Jakob Bösch sagte heute gegenüber dem Rendezvous:
Selbstverständlich begrüßen wir sehr die Positionierung von Petra Gössi auf Bundesebene und werden sie in dieser Sache auch unterstützen.
Im Kanton Zürich will die FDP von der Klimadiskussion profitieren im Hinblick auf die kantonalen Wahlen am 24. März und grast damit im Gärtchen der Grünen und Grünliberalen. Aus Zürich, Christoph Brunner.
Klimaschutz statt Eigennutz!
Klimaschutz statt Eigennutz!
Klimaschutz, ein klassisches grünes Thema. Und trotzdem, es waren nicht die Grünen, die dafür sorgten, dass Anfang Februar Zehntausende Menschen in 13 Schweizer Städten auf die Straße gingen und Massnahmen gegen die Klimaerwärmung forderten. Es war eine Gruppe Schülerinnen und Schüler. Und so war Mariona Schlatter, Präsidentin der Zürcher Grünen, an der größten Schweizer Klimademonstration in der Stadt Zürich einfach eine Teilnehmerin unter tausenden anderen. Ausgerechnet beim Klimaschutz wurden die Grünen quasi zu Mitläufern degradiert. Für Mariona Schlatter ist dies nicht weiter tragisch.
Man kann schon sagen, natürlich, uns ist es vielleicht nicht gelungen, diese Breite hinzubringen. Aber ich glaube, man muss sich hier keinen Vorwurf machen. Wir sind wenige Leute, die in die gleiche Richtung kämpfen. Und ich glaube schon, dass viele Leute auch in diesem heißen Sommer gemerkt haben, dass es so nicht weitergehen kann.
Die Klimadiskussion so kurz vor den Zürcher Wahlen ist ein Geschenk für die Zürcher Grünen. Eines, das Parteipräsidentin Schlatter gerne annimmt.
Das hoffen wir natürlich sehr, dass wir diesen Schwung aufgreifen können und dass sich das bei den Wahlen dann auch umsetzt.
Erinnerungen werden wach an die Wahlen von 2011, als die Reaktorkatastrophe von Fukushima den grünen Themen neuen Schub gab. Vor allem die Grünliberalen konnten damals vom sogenannten Fukushima-Effekt profitieren und ihre Anzahl Sitze im Zürcher Kantonsparlament fast verdoppeln. Der große Rückschlag kam 4 Jahre später. 2015, ohne Fukushima, verloren die Grünliberalen 5 ihrer 19 Sitze wieder und die Grünen mussten sogar 6 von 19 Sitzen abgeben. Deshalb hatten es die Umweltschutzthemen im Kanton Zürich schwer in den letzten 4 Jahren. Dies soll sich ändern, jetzt, da der Klimaschutz plötzlich die Massen bewegt. Corinna Gredig, Co-Präsidentin der Grünliberalen Kanton Zürich, setzt auch auf den Klimastreikeffekt.
Wir hoffen natürlich, dass viele Wählerinnen und Wähler, die in der Mitte positioniert sind, die grün denken, sich dadurch auch mobilisieren, die sagen mal, jetzt ist die Zeit da, um grüne Themen im Kantonsrat zu stärken.
Aber auch die Bürgerlichen wollen bei der Klimaschutzdiskussion nicht außen vor bleiben. So sitzt zum Beispiel der Zürcher FDP-Ständerat Rodinosa im Komitee der Gletscherinitiative des Vereins Klimaschutz. Sowieso, sagt der Zürcher FDP-Präsident Hans-Jakob Bösch, Umweltschutz sei schon lange nicht nur grüne Politik.
Wir haben die bisherigen Verbesserungen im Klima- und Umweltschutzbereich im Kanton Zürich immer mitgetragen. Wir setzen uns nun ein für eine Verschärfung des Energiegesetzes. Wir haben die Budgetmittel für die Biodiversität im letzten Jahr aufgestockt und wir sind sehr stark in der Förderung von Innovation und technologischem Fortschritt.
Auch die Zürcher CVP streicht in ihren Wahlunterlagen ihr Engagement für eine saubere Umwelt und erneuerbare Energien heraus. Trotzdem, die grünen Parteien sind überzeugt, dass sie in der aktuellen Klimaschutzdiskussion die Oberhand haben. Und das gebe ihnen zusätzlichen Schub, um bei den Zürcher Wahlen Ende März die verlorenen Sitze wieder zurückzuerobern, heißt es bei den beiden Parteipräsidentinnen. Das ist nicht unrealistisch. Bereits bei den Kommunalwahlen in den Zürcher Gemeinden letztes Jahr gehörten die Grünen und die Grünliberalen zu den Gewinnern. Und dies noch ganz ohne Klimastreikeffekt.
Zürich-Korrespondent Christoph Brunner. Ja, und gleich auf SRF 1 und 4. Von Zwinglis Bibel bis zum Banknotendruck. Wir reden über 500 Jahre Orell Füssli und die Schwierigkeiten im Buchhandel zu bestehen. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Thomas Fuchs.
Bundespräsident Ueli Maurer und Bundesrat Alain Berset haben den Abstimmungskampf für das AHV-Steuerreformpaket eröffnet, über welches das Volk am 19. Mai abstimmt. Eine international wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung und eine verlässliche Altersvorsorge seien zwei wichtige Grundpfeiler für den Wohlstand der Schweiz, so die Argumente des Bundesrates. In Großbritannien haben 7 Parlamentarier ihren Austritt aus der Labour-Partei bekannt gegeben, aus Protest gegen den Führungsstil von Parteichef Jeremy Corbyn. Sie kritisieren vor allem den Brexit-Kurs und den Umgang mit antisemitischen Tendenzen in der größten Oppositionspartei. Und noch immer ist nicht klar, weshalb gestern Abend zwischen dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof SBB in Basel ein ICE-Zug entgleist ist. Laut der SBB ist die Strecke für Personenzüge bis auf Weiteres unterbrochen. Der Güterverkehr ist nicht betroffen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.